Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute hat der G7-Gipfel in Hiroshima in Japan begonnen, wo die Staats- und Regierungschefs der 7 führenden Industrienationen zusammenkommen. Beherrschendes Thema wird einmal mehr der Krieg Russlands gegen die Ukraine und dessen globale Auswirkungen sein. Aber auch die Ernährungskrise rangiert weit oben auf der Tagesordnung, ebenso wie der Klimawandel. Der stand auch vorgestern im Fokus, als die Weltwetterorganisation in Genf ihre aktuellen Prognosen veröffentlichte. Schon in den nächsten paar Jahren, so heißt es, könne die globale Durchschnittstemperatur immer häufiger für eine gewisse Zeit mehr als 1,5 Grad über der des vorindustriellen Zeitalters liegen. Wie sich das anfühlt, erleben die Menschen in Spanien, Portugal, Frankreich und auch in anderen Mittelmeerländern gerade in diesen Wochen schon. Dürre. Es ist fast überall viel zu trocken, auch weil es bereits in den vergangenen Jahren viel zu wenig regnete. Fred Hattermann befasst sich beim Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung mit Wasser und den hydroklimatischen Risiken. Wie sollen die Länder reagieren? Mit dem Verzicht auf den Anbau von Erdbeeren, Avocados, Tomaten und anderem, was wir hier gerne kaufen? Das fragte ich ihn am Vormittag.
Nein, also es sollte keinen vollkommenen Verzicht geben. Man muss sich das als Gesamt ansehen. Es ist natürlich trocken dort und es wird auch gerade oft in sehr trockenen Gegenden angebaut, in Spanien zum Beispiel, mit großen Überleitungen aus dem nördlichen Raum. Das ganze System ist oft auch sehr marode, da kann man schon mal sehr viel investieren, also sinnvoller das Wasser intelligenter einsetzen. Aber insgesamt ist es natürlich so, dass wenn es so weitergeht mit der Dürre, dass eventuell auch die Produktion an gewissen Standorten eingestellt werden muss oder zurückgefahren werden muss, wenn es nicht eine Alternative gibt, wie zum Beispiel Entsalzung von Meerwasser, die aber auch eben sehr aufwendig ist.
Die Weltwetterorganisation sagte, das Klimaphänomen El Niño bahne sich an und verstärke den Effekt menschengemachter Treibhausgase in der Atmosphäre. Eine potenzielle Bedrohung also für unsere Gesundheit, für die Ernährungssicherheit und auch für die Wasserversorgung. Wie können wir damit umgehen?
Ja, wir werden uns weiter anpassen müssen. Im Grunde ist ja dieser Klimawandel, wir sind mittendrin, also es ist in Deutschland schon 2 Grad wärmer, weltweit sind wir ungefähr bei 1,2 Grad Temperaturanstieg und jetzt immer diese Ausschläge nach oben und ein El Niño ist eben ein sehr warmes Jahr und damit erwarten wir natürlich noch stärkere Effekte. Wir müssen uns anpassen, wir müssen den zu starken Klimawandel natürlich auch vermeiden und wenn wir uns anpassen wollen, dann müssen wir uns wirklich die einzelnen Sektoren angucken. Also wir müssen uns zum Beispiel die Landwirtschaft, den Waldbau, wir müssen uns die Städte angucken, wir müssen uns angucken, wie wir uns auf der anderen Seite nicht nur gegen die Dürre, auch gegen die Hochwasser schützen können. Und da der Klimawandel voranschreitet, werden wir uns auch relativ stark anpassen müssen.
Was heißt das im Einzelnen für die verschiedenen Sektoren, die Sie genannt haben? Wie können wir uns da anpassen?
Na, gucken wir uns die Landwirtschaft an. Da ist es natürlich so, dass Bewässerung teilweise eine Alternative ist, aber nur da, wo wirklich genug Wasser ist. Und das ist jetzt ja gerade der Effekt, dass wir oft sehen, dass es nicht genug ist. Dann müssen wir eben mit Anbausorten arbeiten, die eben besser an den Klimawandel, an Trockenheit angepasst sind oder sogar ganz neue Arten, die eben auch durch die Wärme weiter nach Norden wandern in ihren Anbaubereichen. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel Forstwirtschaft angucken, der Nadelwald auch in Deutschland leidet ja sehr. Wir müssen uns da alternative Mischwälder angucken. Mischwälder haben den Vorteil, dass man dort sogar Wasser sammeln kann, weil sie eine deutlich höhere Grundwasserneubildung haben. Dieses Grundwasser ist dann zur Verfügung im Sommer. Wenn wir uns die Städte angucken, da zum Beispiel die sogenannten Schwammstädte. Schwammstädte sind Städte, die grüner sind, die dann eben den Regen eher aufnehmen, wo das Wasser eben nicht über die versiegelten Oberflächen gleich in die Kanalisation geschickt wird, sondern das sollte im Boden versickern. Das reichert eben auch dort den Grundwasserspiegel an. Dieses Wasser verdunstet dort wieder. Es kühlt dann eben auch die Städte. Die Städte sind grüner. Das sind zum Beispiel verschiedene Anpassungsoptionen.
Extreme Trockenheit und heftige Unwetter zerstören ja auch ganze Ökosysteme und vertreiben Menschen zum Teil aus ihren angestammten Regionen, was den Druck ja anderswo erhöht. Sehen Sie dafür Auswege?
Ja, es gibt natürlich Auswege, die sind aber natürlich auch wiederum nicht so einfach einzuschalten. Natürlich müsste es so sein, dass man eigentlich vor Ort regelt, also dass man vor Ort hilft, dass man vor Ort Alternativen schafft. Und das ist nicht nur die Landwirtschaft, die kleinen bäuerliche Landwirtschaft dort, die ja sehr im Fokus zum Beispiel der Entwicklungshilfe war, aber es ist eben auch ein hohes Bevölkerungswachstum. Man muss also auch Alternativen für die Leute finden, die eben nicht mehr auf dem Land arbeiten können. Und das muss vor Ort geschehen, weil diese Menschen natürlich sonst nach zum Beispiel Europa kommen. Und wenn es dann eben noch Dürren gibt, Hochwasser, andere, auch Hitze, nicht zu vergessen, Effekte gibt, wo dann einfach Regionen gar nicht mehr bewohnbar sind, dann schlägt das natürlich auch irgendwann wieder auf uns zurück. Also wir müssen den zu starken Klimawandel wirklich vermeiden und wir müssen in nachhaltige Wirtschaft in diesen Ländern investieren. Und das muss natürlich auch sehr stark aus den Ländern selbst kommen.
Wie können denn konkrete Alternativen für die Menschen dort aussehen, damit sie weiter in ihrer Heimat leben können?
Na, einmal muss man eine angepasste Landwirtschaft, also es sind noch große Potenziale tatsächlich in der Landwirtschaft. Die Erträge dort sind meistens sehr gering. Da gibt es schon noch Spielraum. Aber da muss man eben auch für die Menschen, die eben nicht mehr auf dem Land Beschäftigung finden, also für die Stadtflucht, wie es eben so schön heißt, oder für die Flucht in die Stadt Alternativen finden, damit die Leute eben Arbeit vor Ort haben, nicht in großen Slums leben müssen, sondern eben ihr Leben willig gestalten können. Und das hängt natürlich am Ende auch mit dem Welthandel zusammen, mit der Globalisierung, mit dem, wie wir sozusagen unsere Handelsbeziehungen gestalten und auch unsere Förderung gestalten.
Wie schnell könnte das gehen? Wir reden ja über die Länder des sogenannten globalen Südens. Dort ist die Anzahl der hungernden Menschen zuletzt wieder deutlich angestiegen und eigentlich eilt es ja.
Ja, genau. Also das ist eben das Problem. Es wird nicht besonders schnell gehen. Trotzdem ist der Druck da. Also wir müssen eben auch dieses Signal geben, dass diese Alternativen da sind. Und wir müssen auch den Transport zum Beispiel so gestalten, dass Menschen in diesen Katastrophengebieten, also zum Beispiel am Horn von Afrika, wo wir wieder eine Dürre haben, dann eben auch Zugang zu Nahrungsmitteln haben. Und dass sie eben nicht dem lokalen Handel ausgesetzt sind und dann eben auch oft politischen Regimen, die nicht sehr gut damit umgehen, sage ich mal so. Aber Sie haben vollkommen recht, das ist eben nicht von heute auf morgen zu gestalten. Aber wir müssen mindestens das Signal geben und dazu gehört eben auch, dass im Rahmen des Klimawandels und im Rahmen der politischen Auseinandersetzung zum Klimawandel es eigentlich einen Ausgleich geben soll von dem globalen Norden in den globalen Süden. Das wurde den Ländern schon über viele Jahre versprochen. Das ist aber eben am Ende dann so, dass die Zeche dann doch keiner bezahlen will und dass es eben nicht wirklich eingeschritten ist. Und auch da müssen wir wirklich ran.
Lassen Sie uns noch kurz auf das eingehen, was ein internationales Forscherteam gerade im Fachmagazin Science veröffentlicht hat. Mehr als die Hälfte der weltgrößten Seen verliert Wasser. Wie schätzen Sie die Nachricht ein?
Ja, die trifft zu, dass die deckt sich mit anderen Daten und Informationen, die wir haben. Also die Kontinente insgesamt, wenn man sie sich global anguckt, ist als Durchschnitt trocknen aus. Das ist natürlich nicht überall so, man muss sich die Regionen genau angucken. Es gibt auch Regionen, wo es feuchter wird, aber als globaler Durchschnitt werden die Kontinente trockener. Wir haben auch weniger Wasser, nicht nur in den Seen, sondern auch in den Flüssen, aber auch im Grundwasser. Was nicht heißt, dass es nicht auch intensivere Niederschläge geben kann, wie wir es jetzt ja gerade in Italien sehen. Denn das Wasser, was zusätzlich verdunstet, kommt ja auch irgendwann mal runter und das kann eben zu diesen Hochwassern führen. Und wenn es dann eben noch mit trockenem Boden zusammenkommt und das Wasser nicht einsickern kann, dann ist eben besonders schlimm. Aber insgesamt ist diese Nachricht richtig aus dem, was wir wissen. Insgesamt haben wir weniger Süßwasser sozusagen zur Verfügung in der Landfläche.
Von Ausnahmen abgesehen wird es in den meisten Ländern tendenziell trockener, was das Hungerrisiko erhöht und den Anbau von Nahrung erschwert. Wie wir uns darauf einstellen können, erläuterte Fred Hattermann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung.